Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Wenn jemand Ihren Namen ruft, sind Sie gar nicht in der Lage, nicht zu reagieren. So ein Name ist wie das Antippen einer Person. Es ist fast was Physisches. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir Namen haben, um uns ansprechen zu können, aber auch um eindeutig übereinander sprechen zu können.
Sophia, Emilia, Emma, Mia, Hanna, Mila, Lina, Ella, Clara, Lia.
Das hat dazu geführt, dass es in der islamischen Rechtstradition, Auslegungstradition, eine Diskussion darum gab, was ist denn ein guter, ein zu empfehlender, geeigneter Name? Und da kam man drauf, das sind einerseits Namen, die eine Kombination sind, eine Zusammensetzung aus der Vorsilbe Diener oder Abd und einer der Namen Gottes, also Abdul Latif, Abdurrahman, Abdurrahim und Namen, die auf die Propheten verweisen.
Noah, Matteo, Leon, Paul, Emil, Luca, Henry, Elias, Luis, Liam. Namen. Unzweifelhaft sind sie untrennbar mit uns verbunden, bleiben meist ein Leben lang und werden auch ein Teil von uns.
Was wir eben gehört haben, war übrigens die Top 10 der beliebtesten Vornamen in Deutschland im letzten Jahr.
Und um die Namen, ihre Geschichte und die Frage, was man anhand der Namen über eine Gesellschaft sagen kann, geht es heute in Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch dazu Martina Kothe
und Bita Schaffinier.
Jährlich veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache Listen der beliebtesten Vornamen. Und wir haben es ja gerade gehört, im Jahr 2023 waren Emilia und Noah, wie bereits im Vorjahr, die populärsten Vornamen. Und das mit Noah, ein Name aus dem Alten Testament, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, gerade hoch im Kurs steht, das ist schon erstaunlich, oder Bita? Denn man muss ja vermuten, dass angesichts der schwindenden Mitgliederzahlen in den Kirchen wahrscheinlich nicht überwiegend eine religiöse Motivation dahinter steht. Zumindest nicht in Deutschland.
Ja, und wie christlich motiviert die Eltern bei der Namenswahl sind, darüber habe ich mich mit dem Vornamenforscher Knut Bielefeld unterhalten. Seit 1996 wertet er Geburtsmeldungen, also meistens aus den Geburtskliniken aus ganz Deutschland, die wertet er aus und veröffentlicht die dann auf seiner Webseite. Und da kann man genau sehen, welche Vornamen am beliebtesten sind oder sich vielleicht auch inspirieren lassen.
Früher war das ja so, dass man den Kindern gern bestimmte Namen von Heiligen gab oder auch von Päpsten, vor allem in der katholischen Kirche dann als Heiligenverehrung, aber tatsächlich auch ganz früher in der evangelischen Kirche.
Ja, und Knut Bielefeld meint dazu, dass es wohl auch zum Schutz gedacht war.
Wenn das Kind dann den Namen eines Heiligen bekommen hat, dann wird ja in vielen Familien dann auch der Namenstag gefeiert. Zu Ehren des Heiligen in manchen Familien wird der Namenstag noch mehr gefeiert als der Geburtstag. Und ja, wahrscheinlich schon tatsächlich, um den Schutz des Heiligen auf sich zu ziehen. So dieses Konzept der Namenstage, mir war das total fremd. Ich bin evangelisch getauft, da ist mir das nie begegnet. Höchstens mal in irgendwelchen Büchern, die ich gelesen habe. Und da habe ich mich nur gewundert. Und ja, als ich mich dann mit Vornamen beschäftigte, da bin ich natürlich auch über die Namenstage gestolpert und habe mich dann erstmal überhaupt damit auseinandergesetzt, was das ist.
Das mit den Namenstagen, das kommt ja aus der katholischen Tradition, hat schon sehr früh begonnen und hat auch etwas mit dem Übergang zur Verwendung christlicher Namen ganz allgemein zu tun. Es war der Kirchenlehrer Johannes Chrysostomus, der im 4. Jahrhundert erstmals empfahl, sich bei der Namenswahl an christlichen Märtyrern zu orientieren. Zum einen sollte man die Heiligkeit und Tugend des Namenspatrons im eigenen Leben nachahmen und zum anderen wollte man sich auch in der Namensgebung von den Heiden abgrenzen.
Und man hat mit den Namen auch seine Zugehörigkeit zum Christentum zum Ausdruck gebracht, mit Namen wie Christianus oder Kyrillus. Man konnte auch die Namen von Aposteln und Märtyrern wie Petrus oder Paulus wählen.
Und in einigen Gegenden werden auch heute noch Namenstage gefeiert, fast so wie zweite Geburtstage. Und dabei spielt die jeweilige Religion eine Rolle. Die Feste zum Namenstag sind in katholischen und orthodoxen Gebieten durchaus noch üblich, während sie bei den Protestanten mehr oder weniger aus der Mode gekommen sind.
Martina, wir haben es ja eben auch bereits erwähnt, unter den beliebten Vornamen gibt es in den letzten Jahren viele biblische, zum Beispiel Hanna oder Johanna, Lea und Marie bei den Mädchen, Ben von Benjamin, Lukas, Jonas, Paul, Noah, Elias und Jakob bei den Jungen. Viele Eltern denken aber oft gar nicht an den religiösen Hintergrund, wenn sie den Kindern biblische Namen geben. Ich wollte von Knut Bielefeld wissen, ob es sein kann, dass in der säkularen Welt solche kirchlichen Namen bedeutungsloser werden und die Eltern sich über den Namensursprung im Klaren sind.
Oftmals kennen die ihn gar nicht. Und es ist ja dann auch gar nicht so einfach zu beurteilen. Also Maria wird natürlich eindeutig als Name mit christlichem Bezug gesehen, aber sehr viel häufiger ist denn heute der Mädchenname Mia, der ja von der Entstehung eine Kurzform von Maria ist. Aber sieht man jetzt den Namen Mia auch als christlichen Namen oder nicht? Weil es ist ja nicht wirklich der Name. Ich glaube nicht, dass in der Bibel wirklich irgendwo Mia steht, aber ein Bezug ist natürlich schon gegeben. Das ist dann noch umstritten.
Die Tradition christlicher biblischer Namen hat sich in der Zeit der Kreuzzüge von 1099 bis zum 13. Jahrhundert verfestigt. Es wurden mit den Namen nicht mehr nur Heilige geehrt oder Märtyrer, sondern auch Bezug genommen auf liturgische Feste.
Und im französischsprachigen Raum zum Beispiel, da kam der Name Pascal in Mode. Das ist abgeleitet von Pâques, was übersetzt Ostern heißt. Oder Toussaint, das französische Wort für Allerheiligen. Oder auch Noël, was Weihnachten bedeutet.
Auch in der Bibel wird man fündig, wenn es ums Benennen geht. Als Mose zum ersten Mal in der Bibel mit Gott redet, fragt er ihn nach seinem Namen. Ich werde sein, wer ich sein werde, ist eine rätselhafte und gleichzeitig vertrauenserweckende Antwort. In einer alternativen Übersetzung heißt es schlicht, ich bin da.
Das ist ja auch eine Antwort, über deren Bedeutung bis heute immer noch gegrübelt wird. Bei den Stichworten Heiligenkalender und Namenstag, Peter, bin ich gleich mal online auf die Suche nach meinem Namenstag gegangen und auf katholisch.de, wir hatten ja schon erwähnt, dass die Namenstage bei den Katholiken zur Tradition gehören, bin ich dann auch fündig geworden.
Und hast du bei deinem Namen etwas herausgefunden, was du noch nicht wusstest?
Ja, und das ist gar nicht so erhebend. Also mein Namenstag ist am 30.01. und ich hatte tatsächlich vermutet, dass das an St. Martin sei. Wegen Martina, Martin, ist aber nicht so. Und dieser Namenstag am 30.01. geht auf eine italienische Märtyrerin zurück, die zu Tode gegeißelt wurde, ca. 250 nach Christus.
Oh, das klingt ja erstmal etwas gruselig, aber du hast ja noch etwas anderes herausgefunden.
Ja, es gibt außerdem eine Wetterregel mit dem Namenstag von Martina, also dem 30. Januar. Und die geht so, wenn der Jänner viel Regen bringt, werden die Gottesäcker gedüngt, bringt Martina Sonnenschein, hofft man auf viel Korn und Wein.
Ja, das klingt ja erstmal ganz fröhlich. Heutzutage ist es ja wirklich nur ein Klick und ich kann herausfinden, woher ein Name kommt und was er bedeutet oder wann eben der Namenstag ist. Ich wollte von Knut Bielefeld wissen, welche Erfahrungen er gemacht hat, nach welchen Kriterien die Eltern heutzutage die Namen für ihr Kind aussuchen.
Es war vor Jahrzehnten, Jahrhunderten sehr gang und gäbe, dass man viele Vornamen vergeben hat, eben nach den Eltern, den Großeltern, den Paten, dass diese Namen weitergegeben wurden. Das ist aus der Mode gekommen, also so vor ungefähr 50 Jahren haben die meisten Kinder nur einen Namen bekommen. Aber es ist inzwischen wieder mehr gekommen. Einerseits diese familiäre Nachbenennung, die gibt es nach wie vor. Aber auch, dass Zweit-, Dritt- und weitere Folgenamen vergeben werden. Einfach nach Lust und Laune, auch wie der Erstname, dass man einen Namen sucht, der gut klingt. Und ungefähr die Hälfte der Kinder haben nur einen Namen heutzutage. Ich glaube, 40% ungefähr sind, dass die zwei Namen haben. Und drei und mehr ist es dann der Rest. Und es gibt so eine Richtlinie, dass Kinder möglichst nicht mehr als 5 Namen bekommen sollen. Das ist aber eben kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Das ist eine unverbindliche Richtlinie. Und in meinen Statistiken, da sehe ich auch Kinder, die 6 oder 7 Vornamen haben. Sind aber sehr wenige.
Soweit der Namensforscher Knut Bielefeld.
Es gibt ja dieses Sprichwort, Namen sind nur Schall und Rauch. Aber ich finde, man kann das gar nicht so sagen, weil es zum Beispiel gar nicht so leicht ist, den richtigen Namen für ein Kind zu finden. Oft ist das ein ganz langer, schwieriger Prozess zwischen den Eltern, erstmal sich auf einen Namen zu einigen. Dann kommen mitunter noch Überlegungen hinzu, ob ein Verwandter, eine Verwandte berücksichtigt werden soll. Und in einer immer internationaler werdenden Gesellschaft möchte man vielleicht auch die Bedeutung des Namens in mehreren Sprachen abgleichen und so weiter.
Ja, man hat ja auch eine gewisse Macht, wenn man seinem Kind einen Namen gibt. Und ich finde, dass man auch eine ganz schöne Verantwortung trägt. Ich kenne weder eine Mutter noch einen Vater, der behauptet, dass ihr oder ihm der Name des eigenen Kindes egal sei. Der Name enthält häufig verborgene Wünsche darüber, wie das Kind werden soll oder an wem es sich orientieren soll.
Oder man orientiert sich eben nur am individuell empfundenen Wohlklang.
Die Namenwahl hat sich im Laufe der Jahre ja auch ganz schön verändert.
In früheren Zeiten hatte man auch viel weniger Auswahl, was die Namen angeht. Das hat mir Damaris Nübling erzählt. Sie ist Professorin für historische Sprachwissenschaften an der Universität Mainz. Und ihr Institut untersucht seit vielen Jahren Vor- und auch Nachnamen.
Die Nachnamen sind erst im Mittelalter entstanden, und zwar weil die Vornamen, die man sich um 12, 13, 1400 gegeben hat, weil die so monoton waren. Man hat sich immer nach den Eltern und Großeltern benannt und dadurch kamen kaum neue Vornamen ins Inventar. Es gab also unglaublich viele Heinrichs und Mathilde und Margrethe und so weiter. Und das hat den Bedarf geweckt, dass man den Menschen Beinamen gab, um sie zu vereindeutigen. Das sind dann Beinamen, woher jemand zugezogen ist oder welchen Beruf er ausübt oder was für Eigenschaften charakterliche oder physische jemand hat und so weiter, wo man wohnt, wie man wohnt und so weiter. Das sind die typischen Motive. Und die sind später zu Familiennamen erstarrt, diese Beinamen. Die wurden dann fest. Und die wurden nicht mehr individuell vergeben, sozusagen passend zu einer Person, sondern das sind dann Familiennamen, die sich nicht mehr ändern, auch wenn eine Person zum Beispiel ein Arm heißt und natürlich beide Arme hat. Ja, also es passt dann nicht mehr auf die Person und ab dann wissen wir, das sind Familiennamen, die passen gar nicht mehr.
Am Institut von Damaris Nübling an der Universität Mainz gibt es auch ein einzigartiges Forschungsprojekt zu den Nachnamen, und zwar einen Familiennamenatlas. Der ist auch online einsehbar und viele Namen sind auch schon erforscht und eingepflegt. Man kann sich dann dort über die Geschichte, die Herkunft, die Geschichten hinter dem eigenen Nachnamen erkundigen, und zwar unter www.familiennamenatlas.de.
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, kann man den Nachnamen ja ohne weiteres ändern, kann seine Kinder mit Vornamen Apple oder Paris oder so nennen. In Deutschland geht das nicht.
Das geht nicht. Und warum das so ist, weiß Damaris Nübling.
Das ist tatsächlich etwas, was auch in die NS-Zeit führt. Das ist ein altes Relikt, dieses restriktive Namengesetz. Und es hängt damit zusammen, dass man Juden und Jüdinnen keine sogenannte Namenflucht erlauben wollte, dass man in der NS-Zeit Juden und Jüdinnen, die einen jüdisch klingenden, es gibt nicht den jüdischen Namen, aber jüdisch klingenden Namen, dass die Nachteile hatten, ihn wechseln wollten. Es gibt viele, viele Belege für Namensänderungsanträge und dass man das der jüdischen Bevölkerung verwehrt hat, aber der nichtjüdischen Bevölkerung erlaubt hat, aus Namen wie Kohn oder Itzig und so weiter herauszukommen. Und dieser Namenwechsel ist deswegen eben sehr, sehr restriktiv und bis heute unreflektiert, um diese Namenflucht zu vermeiden. Andere Länder wie Schweden sind noch liberaler als die USA. Da kann man zu jedem Zeitpunkt seinen Vor- und oder Familiennamen ändern und auch relativ liberal ist das. Also man kann da alle möglichen Namen annehmen. Aber man hat eine 10-stellige Personennummer und ist damit für den Staat natürlich fixiert. Also man kann nicht kriminelle Vergangenheiten damit entgehen oder so. Das ist in Deutschland nicht so. Und neben praktisch der Unmöglichkeit, den Namen zu wechseln, haben wir auch bestimmte Vorschriften, wie zumindest ein Vorname zu klingen hat. Er sollte seinem Wesen nach als Vorname zu erkennen sein. Also er darf nicht zusammenfallen mit solchen Wörtern wie Apfel oder mit Ortsnamen wie Paris und so weiter.
Allerdings sieht Damaris Nübling auch Bewegung in der Namenslandschaft.
Eltern, die aus dem Ausland kommen, aus einer anderen Kultur und hier ihr Kind bekommen, kann man ja nicht verwehren, dem Kind einen Namen zu geben aus ihrer Kultur. Insofern ändert sich das auch in Deutschland jetzt ziemlich stark. Das bleibt abzuwarten. Aber diese Restriktivität bezüglich der Form eines Namens, wie ein Name zu klingen hat, das geht jetzt derzeit doch auch zurück.
Welche anderen Tendenzen macht sie denn in der Entwicklung der Namen aus?
Ganz spannend, die Mädchen- und die Jungennamen gleichen sich immer mehr an. Und sie werden immer kürzer. Also wir haben es ja gehört, Noah, Luis, Lea, Lia. Im Gegensatz zu früher, Vanessa, Andreas, Katharina oder Bernhard.
Was Noah uns auch noch sagt, ähnlich wie Luca übrigens, ist, dass man jetzt jungen Namen auf A gibt. Der Auslaut A war bis etwa zur Jahrtausendwende ein ganz klarer Weiblichkeitsmarker. Unsere Vornamen sind ja ziemlich strikt geschlechtssegregiert. Wir haben einen Bestand an weiblichen und einen an männlichen Vornamen. Und das hat sich plötzlich geändert, was natürlich veränderte Geschlechtsrollen widerspiegelt. Wir begreifen die Vornamen als Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen. Und wir können schon lange seit den 60er, 70er Jahren beobachten, dass die lautliche Struktur, also die Phonologie, der Stoff, aus dem die Namen gewirkt sind, sage ich immer, dass die sich zwischen den Geschlechtern annähern. Wir haben immer noch ein geschlechtssegregiertes Inventar, aber sozusagen der Klang, der nähert sich an. Noah darf zwar ein Mädchen vergeben werden, aber er wird nach wie vor fast nur an Jungen vergeben, ist also ein Jungenname. Und was wir beobachten können, ist, dass etwa bis 2000 sich eher die Mädchennamen an den Jungennamen orientieren und seit 2000 es auch in die andere Richtung geht. Und das sagt sehr viel über unsere Gesellschaft. Bislang haben sich Frauen, die männlichen Kleider erobert, also Stichwort die Hose, die Berufe, sehr viele männlich kodierte Tätigkeiten. Und jetzt ändert sich das, und das ist ja auch höchste Zeit, dass jetzt das, was Frauen bisher traditionell getan haben, nämlich zum Beispiel Care-Arbeit, Kinderaufzucht und so weiter, dass das jetzt auch für Männer machbar wird und nicht mehr degradierend wirkt.
Dass man aus der Namenforschung gesellschaftliche Rückschlüsse ziehen kann, das finde ich ja wirklich spannend.
Ja, die Diversität nimmt zu, auch bei den Namen. Und wir werden deutlich internationaler. Wir haben ja eben schon Knut Bielefeld zu den christlichen Namen gehört. Ich hatte Damaris Nübling auch danach gefragt, wie verbreitet christliche Namen denn heute überhaupt noch sind. Also beispielsweise in spanischsprachigen Ländern ist ein Vorname wie Jesus nichts Ungewöhnliches. Hierzulande würde man das nicht machen.
Da gibt es große Unterschiede. Und man kann sagen, dass katholische, auch Gegenden in Deutschland, wie zum Beispiel jetzt in Bayern, dass die immer noch mehr religiös motivierte Namen vergeben als andere und auch als protestantische insgesamt. Natürlich gibt es auch evangelikale kleine Gemeinden, auch evangelische eben, die dann durchaus christliche, bewusst biblische Namen vergeben. Das gibt es schon noch, aber es ist in Deutschland ziemlich säkularisiert und im Osten natürlich sehr, sehr stark. Da hat man diesen Bezug gar nicht mehr zur Religion und findet dann auch praktisch, man findet schon biblische Namen, aber die werden nicht aus religiösen Gründen vergeben. Ja? Und in Spanien ist es ganz anders, in Polen ist es ganz anders. Das ist ganz interessant. Übrigens auch in den Niederlanden ist noch ziemlich klar zu erkennen, was protestantische Namen sind und was katholische Namen sind. Da gibt es auch Unterschiede, konfessionelle, darüber hat man auch gearbeitet. Aber in Deutschland ist das praktisch irrelevant heute. Das Einzige, was so religiös oder katholisch motiviert ist, ist, dass man den Zweitnamen Maria auch Jungen, also Männern geben kann. Also Rainer Maria Rilke. Das ist eine Ausnahme von der Geschlechtssegregation. Und da toppt sozusagen die Religion das Gebot, das Geschlecht auf Namen zu markieren. Und das ist religiös motiviert. Das sind meistens sehr religiöse Eltern, die ihren Söhnen Maria als Zweitnamen geben.
Damaris Nübling hat selbst einen sehr seltenen biblischen Vornamen und sie hat mir auch verraten, was es damit auf sich hat.
Ja, also mein Vater ist Pfarrer und er wusste um den schönen Namen und den seltenen Namen. Also er fand ihn sehr schön und hat ihn aus euphonischen Gründen gewählt, aber natürlich auch, weil er ihn kannte aus der Bibel. Insofern bin ich da sicherlich eine Ausnahme, weil er da vom Fach ist, sag ich mal.
Soweit die Professorin Damaris Nübling. Bita, jetzt hatte ich ja erzählt, dass ich nachgeschaut hatte, was mein Name bedeutet. Du hast einen persischen Hintergrund und hattest mir schon vor längerer Zeit verraten, dass dein Name auch eine Bedeutung hat.
Ja, so sind wir eigentlich auch auf dieses Thema gekommen. Mhm. Bita bedeutet einzigartig. Und mein Nachname hat sich verändert. Wir hießen früher Ipciler, das ist eher ein kaufmännischer Name. Mein Opa hatte eine Wollfabrik und eine Teppichknüpferei. Und da mein Vater vom Beruf Arzt war, haben wir unseren Namen eben ändern lassen. Und heute heißen wir Schafinia, denn Schafi bedeutet der Heilende.
Und hatte denn die Wahl des Namens in deiner Familie auch religiöse Gründe?
Nein, mein Vater war auch nicht religiös und allgemein ist es im arabischen Sprachraum sehr wichtig, welche Namen vergeben werden. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Namenswahl vom Propheten Mohammed eine wichtige Rolle gespielt hat, denn in den Hadith-Sammlungen sagte er, am Tag des jüngsten Gerichts werdet ihr bei eurem Namen und bei denen eurer Väter gerufen werden. Daher wählt schöne Namen aus. Darüber habe ich mich mit Barbara Henning unterhalten. Sie ist Professorin für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients an der Uni Hamburg und sie sagt Folgendes dazu.
Das hat dazu geführt, dass es in der islamischen Rechtstradition, Auslegungstradition eine Diskussion darum gab, was ist denn ein guter, was ist denn ein zu empfehlender, geeigneter Name? Und da kam man drauf, das sind einerseits Namen, die eine Kombination sind, eine Zusammensetzung aus der Vorsilbe Diener oder Abt. Und einer der Namen Gottes, also Abdulatif, Abdurrahman, Abdurrahim, sowas kennt man ja vielleicht aus unterschiedlichen Kontexten, die sind sehr, sehr zu empfehlen durch diesen Verweis auf Gott und Namen, die auf die Propheten verweisen, also auf die Propheten, die in der Bibel und auch im Koran vorkommen und auf den Propheten Mohammed selber. Und zwar nicht nur in der Form von dessen Vornamen Mohammed, sondern mit Bezug auf die Buchstabenkombination, die diesem Namen zugrunde liegt, und zwar die Buchstabenkombination HMD im Arabischen. Das bezieht sich auf die Bedeutung gelobt sein. Und davon leiten sich noch weitere Namen ab. Ahmad, Hamid, Mahmud, solche Sachen. Und die sind dann eben auch besonders zu empfehlen, um mit der Anrufung der Person immer wieder auch die Verehrung Gottes deutlich zu machen, wenn man hier auf die spirituelle Ebene schauen möchte.
Bita, gibt es denn eigentlich Unterschiede in der Namenwahl zwischen verschiedenen islamischen Ländern oder Kulturen?
Ja, auf jeden Fall. Und Barbara Henning sagte mir auch, dass diese Unterschiede von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
Wenn man arabisch-islamisch bleibt, dann hätte man die Möglichkeit, entweder zu schauen, arabische Namen aus dem Umfeld des Propheten, arabische Namen, die im Arabischen dann auf die Eigenschaften, auf die schönen Namen Gottes verweisen oder die arabischen Namen der Propheten, die auch im Koran auftauchen. Und hinzu kommt natürlich, wenn man sich zum Beispiel in einen persischsprachigen Kontext begibt, auch das Repertoire an iranischen Namen, die dort auf Epen, auf Geschichten, auf die Geschichte der iranischen Welt verweisen, zum Beispiel Rustam oder Khosrow oder solche Namen im Persischen. Und das Gleiche gilt natürlich für den türkischen Kontext, Namen, die an die Geschichte erinnern, die Helden in der türkischen Geschichtsschreibung bezeichnen, Alp Arslan, der wichtige Seldschukenherrscher, Timur wäre hier auch ein Beispiel. Im Türkischen sind das häufig Namen, die entweder verweisen auf mächtige, kräftige, starke Tiere, also Arslan oder Şahin, auch der Falke. Oder Timur verweist auf wertvolles Material, das geht in Richtung der Bedeutung von Eisen. Also hier positiv belegte Namen zu verwenden.
Barbara Henning forscht ja schon sehr lange über die Bedeutung von Namen in der türkischen und islamischen Kultur. Und das ist teilweise auch eine ganz schöne Herausforderung, denn die lange, historisch belegte Art, im islamischen Kontext Namen zu vergeben, funktioniert anders als das System Vorname-Nachname, was der moderne Nationalstaat, in den die Staaten der arabischen Welt in der Türkei und auch im Iran heute verfolgt und in den 1920er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt hat.
Das hat zu einem sozusagen epistemologischen Bruch geführt. Ich weiß also im Zweifelsfall gar nicht so genau, zu welcher Abstammungsgruppe, zu welcher Familie ein Akteur eigentlich zählt, weil der Nachname eben erst aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts möglicherweise datiert. Das sorgt also sozusagen dafür, dass bestimmte Kontinuitäten, bestimmte Bezüge hier gar nicht so deutlich sichtbar sind. Das sorgt dafür, dass bestimmte Aspekte auch aus der Geschichte sozusagen rausgelöscht werden und in den Namen nicht mehr ablesbar sind. Und es sorgt auch dafür, dass ich ein bisschen Mühe habe, sozusagen Beziehungen zwischen Akteursgruppen aufgrund der Namen herzustellen. Das zweite Herausfordernde, dadurch, dass die Namensgebung nach anderen Logiken funktioniert, ist es manchmal sozusagen mit ein bisschen Aufwand verbunden, auch in dieser traditionellen Konvention, wo Akteure mit ihrem Vatersnamen, ihrem Namen, ihrer Abstammung und ihrer NISPA-Endung und so weiter identifiziert werden, drauf zu kommen, um wen handelt es sich ja eigentlich, weil unsere Brille mit den Vor- und Nachnamen ein bisschen anders funktioniert.
Wie bei den deutschen Namen gibt es ja auch in der Türkei oder überhaupt in islamischen Kulturen sogenannte Dauerbrenner, die dann über Generationen hinweg immer unter den Top Ten sind. Mir würden da spontan bei Frauennamen wie Fatima oder Aisha einfallen.
Ja, das sind Frauennamen, die auf das Umfeld des Propheten verweisen. Barbara Henning hat mir aber auch erzählt, dass gleichzeitig auch popkulturelle Phänomene wie beliebte Fernsehserien Einfluss nehmen auf die Entscheidung, die Menschen treffen, wenn sie Kindern Namen geben. Dass zum Beispiel, wenn bestimmte Fernsehserien hohe Einschaltquoten haben, dass dann entsprechende türkische Namen auf einmal beliebter werden. Oder ein anderer Trend ist, dass eher kurze Namen vergeben werden.
Und ich kann aus den Studien, die ich mir angeschaut habe, keinen eindeutigen Trend erkennen, fand es aber interessant, dass sich Sozialwissenschaftler tatsächlich dafür interessiert haben in den letzten Jahren, wie benennen denn eigentlich deutsch-türkische Eltern ihre Kinder, wenn die Familie in Deutschland lebt. Und dass da ein Phänomen ist, Namen zu finden, die irgendwie sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch anschlussfähig sind. Also nicht nur leicht auszusprechen, sondern die auch ein bestimmtes Bild wecken. Und ein Mädchenname, auf den das zutrifft, der recht beliebt ist, ist zum Beispiel Selin, also im Türkischen S-E-L-I-N, der natürlich an das französische Selin erinnert. Ein anderer Name, für den das funktioniert, ist der Mädchenname Filiz. Auf Türkisch bedeutet das so viel wie Knospe, der an Feliz und dieses Wortfeld von glücklich sein und so weiter erinnert. Also das ist was, das beobachten Kolleginnen und Kollegen von mir auch aus sozialwissenschaftlicher Forschungsperspektive heraus. Das ist also nicht nur eine Momentaufnahme, aber das ist eben nur ein Aspekt in diesem ganzen Phänomen.
Soweit Barbara Henning, Professorin für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients an der Uni Hamburg. Übrigens, Martina, habe ich den Namen meiner Tochter Mina auch aus diesen Gründen gewählt. Ich wollte nämlich auch, dass sie einen iranischen Namen bekommt, der aber eben leicht auszusprechen ist.
Das ist ja spannend. Was bedeutet Mina denn?
Also auf Deutsch bedeutet der Name die Schützende oder die Kriegerin, also das ist die Kurzform von Wilhelmina. Im Persischen bedeutet der Name eine azurblaue Blume.
Was mich nach wie vor an diesem Thema fasziniert, ist, was Damaris Nübling am Anfang sagte. Also der Name ist so eng mit einem selbst verbunden, dass man nicht in der Lage ist, nicht zu reagieren, wenn der eigene Name ausgesprochen oder gerufen wird. Also doch, Nomen est Omen. Man zieht sich ja den Namen auch im Laufe des Lebens so ein bisschen an wie ein Mantel.
Ja, und die Bedeutungen, die je nach Kulturkreis bekannt oder unbekannt sind, bei uns eher unbekannt, aber in der islamischen Welt oder auch zum Beispiel in China, ist man sich der Bedeutung der Namen sehr bewusst und wählt sie auch sehr bewusst aus.
Das ist eigentlich schade, dass das in Deutschland ein wenig verloren gegangen ist. Aber ja. Vielleicht kommt es ja auch wieder. Wir wissen es nicht.
Wer weiß.
Man kann auf jeden Fall gespannt sein, welche Namenstrends es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird und welche gesellschaftlichen Entwicklungen man daran wird ablesen können. Der Name Donald ist jedenfalls nicht mehr nur mit einer bekannten Ente und einem schottischen Clan verbunden. So ändern sich Dinge, ne?
Ja. Das war Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen hier bei NDR Info. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinia.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.